Herzlich willkommen zu One and a Half Sportsman.
Das ist euer Podcast aus dem Sport und der Sportwissenschaft.
Ich bin Tim Bindel.
Ich bin Christian Theiss.
Und unsere Folge heißt heute
Pumpen und Shapen, was Jugendliche über Fitness wissen wollen. Und wir sagen, willkommen in 2021.
Ui, ja.
Neues Podcast-Jahr.
Neues Jahr. Gute Vorsätze. Gute jo. Podcast-Vorsätze.
Heiter weiter.
Ja.
Ja.
Und ich mache alles viel besser. Ich formuliere klare Sätze.
Mhm.
Nicht zu lange Sätze ist mir auch wichtig. Weniger Fachbegriffe. Straighte Sprache.
Straightforward.
Direkt in die Fresse der Interessierten da draußen.
Genau, und das machen wir heute. Und wir starten einfach mal rucki zucki los und sagen The News, was gibt's Neues?
Jetzt bin ich mal gespannt. Und was gibt's Neues, Christian?
Tim, wurdest du beschenkt? Ich wurde beschenkt.
Ah, ich wurde reich beschenkt mal wieder.
Ja.
Ja.
Max, komm, wir teilen jeder ein Geschenk von uns eigentlich. Ich, was war da?
Was hast du bekommen?
Okay, passt auch zur Verbindung zum Podcast, weil das hier schon mal genannt wurde. Ich habe einen bodenlosen Siebträger bekommen.
Ach schön.
Weißt du, was es ist?
Ein Siebträger ohne Boden. Wie funktioniert das? Erklär.
Ja, das ist praktisch ein Siebträger für eine Espressomaschine, der keinen Auslauf hat, sondern praktisch das Sieb, wo das praktisch direkt aus dem Sieb heraustropft, was für eine besonders gute Crema sorgen soll.
Ach, wie schön.
Ja, und sieht optisch auch gut aus, wenn es da raustropft. Ich habe es noch nicht so ganz raus, weil da muss der Mahlgrad des Kaffees wirklich perfekt sein, sonst spritzt der sehr leicht. Ja, so ist das. Das war's. Also, ich habe mich sehr gefreut.
Sehr schön. Ich habe Bücher bekommen. Zum Beispiel habe ich mich gefreut über das neue Buch von Joachim Meyerhoff.
Mhm.
Das habe ich den Titel gerade gar nicht parat, aber Joachim Meyerhoff hat tolle Bücher. Und sein aktuelles handelt ja davon, das ist ein Schauspieler, wie er vor 2 Jahren einen Schlaganfall hatte. Und er ist ein toller Beschreiber. Also ihm geht's wieder gut, aber er beschreibt einfach, wie sich das anfühlt und was das mit ihm machte in der Situation. Und er findet so tolle Worte. Ist also wirklich ein Wortfindungsvorbild für mich. Joachim Meyerhoff, alle Bücher absolut empfehlenswert.
Alles autobiografisch?
Ja, das ist sein Leben auch. Also Kindheit, Jugend, junges Erwachsenenalter. Amerika ist vor allem zu empfehlen. Da beschreibt es er so im Alter 17, 18 und da verbringt er ein Auslandsjahr in Wyoming und das ist echt sehr gut.
Mhm. Auch schön zu lesen.
Super,
auch,
ja. Super, super gut.
Und auch inhaltlich.
Also das geht halt dann meistens nirgendwo. Es sind Beschreibungen, das mag ich gerne, weil das Leben, wenn man aufmerksam ist, irgendwie bizarr und genug ist, um es zu erzählen. Wenn man die richtigen Worte findet, wird alles irgendwie zum Abenteuer, finde ich.
Oder kann ich eins teilen, im Thema The News? Ist jetzt schon ein bisschen her, aber die Fitnessstudios sind geschlossen und ich bin ja ein Läufer sonst, also ich kann mich auch gut draußen vor der Tür bewegen und das Leben hat sich dann für mich das erste Mal besonders dargestellt, wir hatten das Thema auch in unserer letzten Episode kurz, Weihnachtsbeleuchtungen habe ich ganz, ja, zu schätzen gelernt. Ich habe in meinem Jog, in meinen Laufrunden, bin ich viel aufmerksamer geworden für diese ganzen unterschiedlichen Weihnachtsbeleuchtungen vergangenes Jahr. Und da muss ich sagen, da gibt's von, ach, wie schön, bis zu, um Gottes Willen, gibt's wirklich alles. Ja.
Und nicht nur Beleuchtungen, auch so diese Weihnachtsmänner, irgendwann fing das an, die da so vermeintlich in Häuser reinklettern, an Hausfassaden außen. Ja. Ich finde, die sehen immer so aus, als hätte man die rausgeschmissen. Also als wollte man die irgendwie nicht reinlassen oder als hätte man die da bewusst irgendwie außen gehalten. Ich habe da nie die Assoziation, dass die da lustig ins Haus krabbeln irgendwie.
Ja, call me outdated, aber ich sag mal, am allerallerschönsten finde ich einfach, wenn die Weihnachtsbeleuchtung in einer Farbe gehalten ist und dann irgendwie schöne, ich sag mal, über Büsche geworfen oder sowas. Ich brauche jetzt nicht so die Formen irgendwie so Santa Claus oder irgendwie so ein Rentier im, in Vegas. Also genau. Vegas brauche ich nicht unbedingt, ja. Aber das kommt anscheinend immer mehr, habe ich das
Nachbar
Gefühl.
Von mir ist super Vegas. Ja? Super. Also wenn es total übertrieben ist, finde ich es dann auch wieder irgendwie geil. Und der ist so übertrieben, der hat da im Hausflur auch so einen Weihnachtszug, der immer hin und her fährt. Der hat immer so einen Tisch auf dem im Flur da im Haus, wie heißt das, im Treppenhaus aufgestellt, und das ist immer so saisonal irgendwie bestückt, und Weihnachten legt er sich besonders ins Zeug. Und
ist draußen, es noch da jetzt aktuell? Weil ich merke, so nach Neujahr sind die, es nimmt langsam ab. Also entweder ist die Faulheit der Leute, es abzuschmücken, aber es ist noch viel da an Weihnachtsbeleuchtung.
Der ist da sehr, sehr pünktlich. Mhm. Da kommt das nächste dann schon bald wieder. Ich habe, vielleicht ist das auch für unsere Folge ganz interessant, ich habe trainiert und jetzt vermehrt auch mit so YouTube-Videos, und dann gebe ich dann zum einen...
Pamela Reif?
Nee, ich weiß gar nicht, wie die heißen, das sind eigentlich immer Männer, und dann zum Beispiel Chest gebe ich dann einfach ein. Ich sage auch, wenn ich ein Brusttraining machen oder Strong Arms in 10 Minutes oder so irgendwas. Aber es wird ja unwahrscheinlich viel mit so verschiedenen Varianten von Liegestütz und sowas gemacht. Mhm. Das ist echt, krass. Und ich habe immer Muskelkater, außer in der Brust.
Auch überall anders, oder wie?
Ja. Habe ich das schon mal hier im Podcast? Ich so ein Déjà-vu.
Ich glaube auch. Irgendwas hast du mal mit Muskelkater erzählt.
Habe ich nie Feedback bekommen, wie man seine Brust trainiert, ohne Hanteln hochzustemmen. Ich will das mit Eigengewicht machen, aber ich kriege es, glaube ich, nicht hin. Leute, ihr seid doch da draußen immer hier im Kraftsport und sowas unterwegs. Das gibt mir doch endlich mal diese Tipps. Dicke Brust, keine Gewichte. Wie?
Was ist denn mit dem klassischen Terraband? Mit so einem starken...
Das bringt ja mit der Brust. Was willst du denn da?
Auseinanderziehen.
Aber Brust ist zusammendrücken. Du kannst es von außen, da kannst du hinter den Rücken machen und dann so zusammenziehen.
Ja.
Zusammenziehen. Hast du auseinanderziehen gesagt?
Nee, zusammenziehen.
Nee, du hast auseinanderziehen gesagt.
Irgendwas ziehen. Du musst irgendwas ziehen. Junge, zieh! Zieh!
Nein, aber ich bin ja mittlerweile so trainiert, dass das ja, jedes Terraband ja reißt.
Naja, klar.
Ja.
Das ist klar, ja.
Man sieht das so nicht, ne? Man sieht das so nicht, aber man kann das spüren. Also wenn man,
auch fühlen, ja.
Wenn ist hart. Wenn ich austeile. Eher so.
Ja, ach so. Ja. Genau.
Ja. Wenn ich was stemme.
Nee, bei mir ist die Corona-Atrophie auf dem Vormarsch.
Oha.
Ja. It's a thing.
Oha, habe ich von meiner Tochter gelernt, die langsam jugendlich wird. Und ich glaube, das sagen mehr, also die Sprache verändert sich jetzt tatsächlich wöchentlich und es kommen immer neue Sachen raus und
was raushauen?
Ja, jetzt ist es BFF, gibt es ja schon länger, aber das scheint jetzt eine Rolle zu spielen bei ihr.
Hat man mehrere BFFs dann?
Immer noch.
Das wäre ja unlogisch.
Das fände ich ja eigentlich schön. Ich wollte das so ein bisschen offener halten, dass ich das nicht so fokussiert habe. Also, das wäre auch trotzdem cool, man würde sich trotzdem miteinander verstehen.
LOL kommt wieder.
LOL ist,
oder ist
ab und
eher
zu
so
noch da.
LOL, richtig. LOL, right.
Ist halt so, irgendwie so Sachen. Also ich finde es total witzig und ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres als für einen jugendlich werdenden Mensch, wenn der Vater Jugendforschung betreibt.
Mm.
Das ist ja furchtbar. Ich finde alles spannend, was die macht, und will auch jetzt auch irgendwie, am liebsten wäre ich ihr Freund. Hoffentlich hört sie das nicht. Also ich darf auch gar nicht eigentlich über sie sprechen und sowas. Also ich habe ihr gesagt, ey, manchmal sage ich im Podcast so ein bisschen was, und so ist ja, das gut, halt als Forscher. Ist halt so, da muss sie durch, aber die wird es nicht hören.
Das stimmt. Ich habe Thema Jugendwort etwas Lustiges gelesen. Ich weiß nicht, ob es bei El Hotzo war, dem du ja auch folgst. Mhm. Ja. Sagt dir das Wort Cringe was? Das ist so ein bisschen Fremdscham.
Ja.
Ach, so ein Jugendwort. Ja, ja. War auf der Liste vom Jugendwort, ich glaube auf Platz 3 oder so. Also Cringe, ja. Und da habe ich gelesen, irgendwie, Cringe ist die Selbstdefinition, wenn es von Leuten über 40 verwandt wird.
Oh Gott, ja. Ich sagte, ey, über 40 ist ein Horror.
Och.
Außer bei mir.
Ich wollte gerade sagen, man ist so alt, wie man sich fühlt, Tim.
Man ist so alt, wie die anderen einen fühlen, finde ich eher. Also, übertragenen Sinne.
Ja.
Also wer mich kennenlernt als 6- bis 18-Jähriger, der checkt überhaupt nicht, dass ich über 20 bin.
Ja. Je nachdem, wie das
Spaß.
Licht
ist. Spaß sagen die auch wieder zum Beispiel. Spaß. Die machen irgendwie sagen Spaß. Also manches geht dann auch wieder so voll zu. Also man denkt, die sind in den 50ern oder so, ne?
Mhm. Das ist echt witzig. Und so Dengle, also kommen so ein bisschen so die amerikanischen Ausdrücke.
So, ja, viel Deutsch.
For real?
Was war denn? Nee, das habe ich nicht gehört. Nee, jetzt habe ich sie doch nicht alle parat.
Okay,
für
nächstes Mal.
Mies fand ich immer gut, ist auch nicht Englisch, aber mies, also als positiver Ausdruck. Ne? Der Film war mies, hieß der Film war geil.
Ach so, ja,
also,
stimmt. Ja,
das ist super. Ach Mann, ey, die haben es echt drauf.
Ich wollte gerade sagen, ja.
Die haben es echt drauf.
Würde ich mal so
ey, macht nicht die Jugendlichen schlecht da draußen. Die
nee, das passiert gleich schon.
Okay.
Genau.
Die Jugendlichen. Ja.
Sonst noch was? Was gibt's noch Neues? Lass ich mal überlegen.
Ach so,
meine Promotion geht in die heiße Phase.
Aha.
Ja.
Schon wieder. Also gerade erst aus der heißen Phase rausgekommen.
Nee. Auswertungskapitel sind in the making.
Schön.
Ja. Und vielleicht so als kleiner, ja, sogar kurzfristiger Ausblick. Da gibt's heute für euch was schon. Ein paar erste Ergebnisse aus meiner ethnografischen Forschung in Fitnessstudios.
Das ist gut.
Da gibt's gleich was auf die Ohren. Ansonsten, du wolltest was sagen?
Ja, genau. So ein Jahr fängt für mich immer mit unglaublichen Belastungen an. Man geht dann in dem Jahr, im vergangenen Jahr, geht man raus.
Wir haben alle die Kfz-Steuer zu zahlen.
Nee, man macht dann hier immer so am Institut die Lichter aus und denkt mal, okay, alles geschafft, aber man hat null alles geschafft. Es ist alles wieder plötzlich da und man hat es nur ins nächste Jahr geschoben mit der Illusion, dass das in einer ganz anderen Welt existiert. Aber es ist genau die gleiche Welt. Das ist das Problem am neuen Jahr.
Da gab es mal bei How I Met Your Mother... da gab es mal, ach, darum soll sich der Zukunfts-Ted kümmern. So nach dem Motto, ach, alles geschafft, damit soll sich der Zukunfts-Tim beschäftigen.
Ja, ganz genau. Ja,
jetzt ist leider der Zukunfts-Tim
jetzt ist
da
er leider
und
da.
Sagt, verdammt, Vergangenheits-Tim.
Ja.
Hättest du mal mehr geschafft.
Ja, gute Vorsätze. Hast du gute Vorsätze, habe ich schon gefragt, ne?
Ich bin grundsätzlich ein Mensch.
Gut vorgesetzt. Hast einen guten Vorsatz.
Gott, jetzt wird's bitter.
Ja. Ach je.
Nee, alles
lass mal safe. Inhalt hier machen.
Ja, genau. Wir jingeln uns mal aus The News raus. Schreibt uns, was bei euch Neues gibt. Vielleicht gibt es ja auch spannende Vorhaben. Wer von euch, wir kriegen ja auch mittlerweile geschrieben, dass der ein oder andere eine Promotion anstrebt. Das freut uns natürlich, wenn wir dazu unseren Teil beitragen, als auch Motivationsaspekt. Und wenn ihr was Spannendes habt, schreibt uns das, weil unsere Q&A-Folge kam gut an. Es freut uns, dass sich der ein oder andere wiedererkannt hat. Und weiter geht's. Transition 1.
Ja, und?
Ja, hast du noch was? Tim, wenn du noch was Unnötiges hast. Ach, heute, ich sag noch was. Heute gibt's das erste Mal, anstatt Once Upon a Time, gibt's unnützes Sportwissen.
Da bin ich ja mal gespannt, was da unnütz von sein soll.
Oh, da gibt's, glaube ich, ganz viel. Was brauchst du im wirklichen Leben von dem, was du jetzt gerade weißt? Über die Sportpädagogik. Bringt das in deinem Leben etwas? Außer, dass es dich ernährt im Sinne von
klar.
Geld verdienen.
Ja,
verkauf's mal.
Es erhält alles. Es könnte auch was anderes sein, aber das, was ich tue, erhält meinen Geist. Hält mich in Bewegung. Es könnten vielleicht auch andere Dinge sein, aber mit sportpädagogischen Themen kann man das ganz gut machen.
Also fühlt sich gut aufgehoben.
Total. Das Waage macht Spaß, die Sprache macht Spaß, der Blick auf Kinder und Jugendliche macht Spaß, aber es macht nicht nur Spaß, sondern ich finde, man kann es sehr, sehr gut auch in Diskussionen gebrauchen, wie man anderen begegnet, also viel über Kinder zu wissen, über Jugendliche, über Bewegung. Ich glaube, da habe ich irgendwie ein ganz, ganz passables Feld, das man noch ganz, ganz gut irgendwie im Leben nutzen kann. Ich glaube, da gibt es absurdere wissenschaftliche Felder, oder?
Ja, absolut, aber da hätte ich direkt mal eine Rückfrage, wo ja viele Wissenschaftler auch immer dran zu knabbern haben. Und da möchte ich mit einem Beispiel einleiten. Wenn man sein Zimmer aufräumt, zum Beispiel das Haus putzt, geht das oft mit einem erhebenden Gefühl einher, weil man danach Erfolge sieht. Weil man denkt, oh, guck mal hier, ich habe geschafft, jetzt sieht irgendwas schön aus. Siehst du Erfolge in der Wissenschaft so kurz mittelfristig oder sind das, wenn wir uns um Sportpädagogik kümmern, doch immer längerfristige Ziele?
Ich freue mich, wenn Dissertationen auf dem Tisch liegen.
Oh, jetzt stillt er sich um diese Frage herum.
Ja, also andere sind da mittlerweile dafür verantwortlich geworden, dass ich sehe, was irgendwie was passiert. Nein, es ist durchaus ein Problem, auch wenn man so universitätspolitisch unterwegs ist, dass, weiß nicht, Bauvorhaben oder Veränderungen, das wirkt ja wirklich wie so ein Dombau, dass man da auch gar nicht so kurzfristige Erfolge hat. Und da gibt es wirklich Jobs, da gehst du rein und gehst raus und dann hast du auch jeweils ein Produkt gefertigt. Und ich habe auch mal gelesen in der Glücksforschung, dass das total schön und wichtig ist für Menschen. Und das muss man wirklich sagen, in dem Wissenschaftsbereich hat man das nicht so. Deswegen muss man sich vielleicht nebenher noch ein paar andere Dinge platzieren.
Ich freue mich immer, wenn wir so eine Folge abgeschlossen
zum Beispiel,
haben. Und
ja,
sie dann,
ja, ja,
also jetzt mal völlig ohne Ironie, also wenn die dann an einem Mittwoch online geht und mit dem ganzen Social Media Promo-Zeug, dann ist das immer, ist das befriedigend.
Das stimmt.
Ja, doch.
Ja, und so einen Artikel abschließen, das
genau,
ist ja auch so dabei. Aber ich koche zum Beispiel auch gerne. Da habe ich das ganz mit so flacheren kognitiven Prozessen zu tun, mit Produkten zu tun. Und dann bin ich immer froh, wenn was gelungen ist und fertig ist. Das macht mir auch Spaß.
Ja. Und was den Jugendlichen so Spaß macht? Gar keine Überleitung.
Die Jugendlichen, ey.
Die schon wieder.
Also ich will mal eine Sache vorwegsetzen, bevor das nächste Jingle kommt, die Überleitung kommt. Wir müssen an das Thema Jugendliche immer rangehen mit großem Interesse an dem, was da passiert, weil sonst passiert immer eins, ey, das kann doch alles gar nicht wahr sein, was hier los ist. Die sollen sich mal zusammenreißen. Die gucken auf ihr Handy, die gucken da nicht mehr aus dem Fenster raus. Wir müssen erstmal einen Schritt zurückgehen und sagen, bin spannend, was da los ist.
Und ich glaube, das habe ich ganz gut getan und da können wir ein bisschen drüber sprechen.
Okay.
Und wir gehen in Medias Res.
Dann noch ein Song für die Playlist, bevor wir anfangen. Tokotronic. Heißt es vielleicht auch so? Das haben sich die Jugendlichen selbst aufgebaut, ist jedenfalls der zentrale Slogan von dem Hit. Ich glaube, es ist auch Jugendliche.
Okay.
Und das, was mir bei Tokotronic immer gefallen hat, auch wenn ich es nicht durchweg mag, ist so diese Idee von einer Jugend, die auch das Erwachsene, das eingefahrene Erwachsene zerschlagen kann. Also diese Umgestaltungswille. Ob wir den jetzt auch im Fitnesssport finden, Christian,
genau.
Da kannst du uns vielleicht mehr sagen. Also hau rein.
Ja, wir haben das Ganze heute mal genannt Pumpen und Shapen, was Jugendliche über Fitness wissen wollen. Vielleicht als kleiner Prolog nochmal. Es dreht sich hier um erste Ergebnisse aus meiner Dissertation.
Was für eine schöne Folge ist das denn?
Ja, ja, ja. Genau. Und
ja.
Damit ihr da draußen ganz grundsätzlich mal, also ein grundsätzliches Wissen bekommt, was ich gemacht habe, ganz kurz abgerissen. Ich habe über 2 Jahre ethnografisch, das heißt teilnehmend sozusagen auch, ja, also in teilnehmender Beobachtung, in Fitnessstudios geforscht und habe parallel beziehungsweise darauf aufbauend, parallel und darauf aufbauend, Experteninterviews mit Jugendlichen durchgeführt, 42 Stück, und habe mich einerseits, und jetzt kommen 2 Begriffe, die vielleicht nochmal interessant werden, einerseits um kulturbeschreibende Aspekte gekümmert, das heißt, was die ganze jugendliche Fitnesskultur ausmacht, und weiterhin um ein Phänomen und um das Phänomen Wissen und Wissenskulturen dieser Jugendlichen und dem Fitnesssport. Und wir werden heute ein bisschen über beides sprechen, mit einem Blick auf das Wissen, wenn nämlich das ist ein ganz interessanter Punkt im Fitnesssport, nicht nur der Jugendlichen, sondern auch sowohl der jugendlichen Kulturen, aber das lässt sich bestimmt auch auf Erwachsene übertragen. Und womit wir, glaube ich, aufräumen sollten, Tim, da kannst du auch etwas dazu sagen.
Soll er hier kein Monolog
werden?
Schade.
Ich bin schon eingenickt.
War schon ein bisschen weg.
Warum können wir denn überhaupt von der Kultur sprechen? Vielleicht sollten wir das nochmal klar machen. Oder warum macht das Ganze interessant? Oder erstmal, warum macht das Ganze interessant?
Ja, also was ist, kann ja aus unterschiedlichen Perspektiven was interessant finden. Aus so einer Jugendforschungsperspektive finde ich erstmal interessant, wie bei anderen Aspekten oder sportiven Handlungen auch. Dieses Fitnesssport scheint in der Lage zu sein, junges Leben, jugendliches Leben, Leben generell zu formen, so stark zu beeindrucken, dass man das also nicht nur in dem Sporttreiben selbst eben macht, wie man das vielleicht klassisch aus dem Vereinssport kennt, und dann geht man nach Hause und dann ist man wieder der Lukas, sondern dass es einen tatsächlich verändert, so mit dem Lifestyle, dass es einem wirklich so eine Vorlage fürs Leben gibt. Und das ist für Jugend immer so interessant. Früher hatte man in den 70ern, 80ern, 90ern viel von Jugendszenen gesprochen. Die hatten auch so ein Potenzial, ne? Also jemand zu sein, Gothic zu sein oder Hip-Hopper zu sein, ja, sowas. Und ich glaube, das ist jetzt hier auch nochmal, man ist was, wenn man das tut, ne? Das finde ich spannend.
Genau, das lässt sich mit einem wissenschaftlichen Begriff ganz gut beschreiben. Für viele viele Jugendliche ist das Ganze, der Trainingsprozess und das Fitnesssein, total bedeutsam. Mhm. Also es hat eben nicht eine Bedeutsamkeit oder eine Bedeutung nur während des Sporttreibens selbst, sondern auch abseits der Schwelle des Fitnessstudios sozusagen. Und für alle Interessierten da draußen.
Zum Lebensentwurf.
Lebensentwurf, ne? Genau. Ja. Und warum das zum Lebensentwurf sein muss, fast schon, kommen wir auch gleich zu. Ein paar Zahlen noch für die Interessierten da draußen, Thema Fitness und Jugendliche. Also die Trainierenden in Fitnessstudios bei Jugendlichen 13 bis 18 Jahre haben sich in den Jahren 2013, da waren es ungefähr 900.000, bis ins Jahr 2018 mehr als verdoppelt, Tendenz steigend. Also wir sind bei über 1,8 aktiv Trainierenden. Das war jetzt die letzten Zahlen von vor 2 Jahren. Das wird noch weiter nach oben gegangen sein. Das heißt, für uns Sportpädagogen ist das Ganze natürlich erstmal interessant, weil ein großer Teil der Jugendlichen das machen, aber auch aus anderen, und da hat auch der Kollege, der mir gegenüber sitzt, und auch ich den Teil dazu beigetragen, aus ethnografisch hergeleiteten Diskursfeldern. Das heißt, wo kann man denn da mitsprechen überhaupt mit dem Thema Fitness? Und Tim hat es eben schon gesagt, Totalität.
Also vielleicht nochmal zur Erklärung, Ethnographie, das ist so ein wissenschaftliches Verfahren, das auf den Mitvollzug setzt, also man will dabei sein, ja, man will mittendrin sein, wo die Aktion ist, und will das Feld, man spricht ja von Feld, man will das beschreiben, also wie sieht's da aus, wer macht damit, was sind da so die Themen, da kommt ja auch dein Begriff mit der Kulturbeschreibung dann dadurch, ne? Das ist ein klassisches kulturbeschreibendes Verfahren.
Genau. Und da gibt es noch andere Diskursfelder, die da gut passen, wie zum Beispiel Wissenskulturen, wo es heute drum geht. Aber auch, ihr könnt es euch schon vorstellen, Körperästhetik oder Körperbildorientierung, Restriktion. Das heißt, wenn man etwas von seinem eigenen Leben, wenn man etwas ablehnt, ganz banales Beispiel wäre zum Beispiel jetzt im Fitnesskontext der Alkohol oder ein lustvolles Leben, ja, Fastfood etc. und erlebte Potenziale. Das heißt, ich kann was, ich mache was.
Und ich merke, dass ich was kann.
Genau. Ja. Und Tim, vielleicht mal kurzer Blick auf uns, bevor wir in die Jugendlichen gehen. Ganz kurz für uns runtergebrochen. Ich weiß, du gehst ja auch trainieren. Warum überhaupt?
Die Frage stelle ich mir tatsächlich auch häufiger. Also ich erkläre das, ich habe das ja auch so autoethnografisch hergeleitet. Ich erlebe fast schon einen Zwang, es zu tun, weil sonst irgendwie etwas, was ich aufgebaut habe, verschwindet. Mhm. Also da steckt auch Körperbildorientierung mit drin. Da steckt aber auch tatsächlich dieses erlebte Potenziale-Ding drin. Ich bin schon echt irgendwie ganz froh, dass ich jetzt Klimmzüge kann und dass ich stark bin oder stärker bin, als ich es vor 5 Jahren war. Das ist alles total unnötig, aber es wäre noch blöder, irgendwie einfach mit aufzuhören, und dann schnurrt alles nochmal so weg.
Und jetzt den guten Vergleich zu dem Wort der Totalbedeutsamkeit, die wir eben gesprochen haben. Hast du denn auch abseits von deinem Training, ich sage jetzt mal, stehst du unter Einfluss von fitnesskulturellen Dingen, wie zum Beispiel nimmst du einen Eiweißshake zu dir oder sagst du, ach, heute mal lieber mehr Hühnchen oder irgendwie sowas. Wie ist das bei dir?
Also durch dieses in der Fitnesskultur leben, habe ich auf jeden Fall einen verstärkteren Zugang zu Lebensmitteln bekommen. Und das ist ja auch so ein bisschen in aller Munde, so weniger Fleisch und so, das spielt auch schon eine Rolle, aber nicht nur aus Fitnessgründen, sondern hat auch andere Gründe. Aber ich würde sagen, nein, also ich kann sehr, sehr gut genießen, und Alkohol gibt es auch in meinem Leben und Faulheit gibt es auch in meinem Leben. Also ich bin weit davon entfernt, einen Fitness-Lifestyle zu leben.
Genau.
Du bist Jogger. Du hast ja eigentlich selber gar nicht...
Ich gehe aber auch trainieren, ja, also ich gehe auch ins Fitnessstudio.
Aber sicher nicht aus körperbildorientierten Gründen, wenn ich das mal anmerken darf.
nicht nur. Ja. Nein, das hat auch zum Beispiel einen ursprünglichen Grund gehabt in meiner Jugend, dass ich mich für meinen Sport fit machen wollte. Das ist heute genauso. Ja? Mittlerweile, dass ich körperlich leistungsfähiger sein möchte. Aber für jugendliche Fitnesssportler, die sich in dieser Fitnesskultur befinden, hat eben aufgrund dieser Totalbedeutsamkeit, und das macht es für uns Sportpädagogen ja interessant, die Fitnessprozesse Einfluss auf die Lebenswelt der Jugendlichen, also auf das wirkliche Leben. Wie verhalte ich mich? Wohin entwickle ich mich? Was sind meine Vorbilder? Und das sind ja grundsätzliche Fragen, die in gar nicht unbedingt sportpädagogische, sondern pädagogische Fragen, die sich mit der Jugend beschäftigen.
Also ich bin im Alter von 44 ja unter gleichaltrigen Freunden zumindest eher ein Exot, das zu machen. Da rümpft man also eher noch die Nase so. Also ne, Körperbildorientierung in meinem Umfeld spielt keine Rolle, sage ich jetzt mal. Aber in die Jugendlichen reinversetzt, glaube ich, da muss man sich wirklich mal vor Augen halten, dass das auch schon ein gewisser Druck entsteht. Es ist, glaube ich, ab einem gewissen Alter ein Standard reingekommen, einen bestimmten Körper zu haben, eben kein Lauch zu sein, als Junge und einen Bizeps auch vorweisen zu können. Da kann man sich sicher auch lossagen von, aber das ist deutlicher in der jugendlichen Kultur drin, als das in meinem Jugendalter war.
Genau, und da möchte ich geneigt die zwei Kernkategorien präsentieren, die ich herausgearbeitet habe, wenn es um die Motive des Fitnesssporttreibens geht. Und das ist einmal, wie könnte es doch anders sein, die Körperästhetik. Und die möchte ich mit einem Beispiel gerade mal euch präsentieren. Ein Jugendlicher hat gesagt, Zitat, naja, natürlich trainiere ich, um einen besseren Körper zu haben als die anderen, aber nicht so vollgepackt, eher athletisch, fit. Zitat Ende. Also es geht den Jugendlichen um Körperbildorientierung, genau das, was wir eben gesagt haben. Inwieweit dann die verschiedenen, speziellen Ausprägungen sich darstellen, kann unterschiedlich sein. Aber eine Kernkategorie ist ganz klar die Körperbildorientierung hinsichtlich der Körperästhetik. Die zweite, jetzt wird es vielleicht etwas komplexer und spannender. Wir hatten darüber schon mal gesprochen und ich nenne das immer ganz gerne, weil du hast das metasportive Effekte genannt. Und ich habe das herausgearbeitet als Alltags- und Lebenswelteffekte. Ich möchte das mal kurz klar machen, was das zum Beispiel ist. Eine Jugendliche hat gesagt, wenn ich beim Umzug helfen soll, finde ich das peinlich, wenn wer sagt, nee, das ist mir jetzt zu schwer oder so. Ich meine, das fängt ja schon mit den Wasserkisten an, wenn du die in die Wohnung tragen musst. Das heißt, Zitat Ende, das heißt, da geht es der Jugendlichen oder den Jugendlichen auch darum, ihr Leben abseits des Sports besser meistern zu können. Da spielen beispielsweise auch Gesundheitsthematiken mit rein, bessere Haltung haben etc. Das alles fällt unter diesen Alltags- und Lebenswelteffekten. Und das Wissen, was die Jugendlichen letztendlich benötigen, wo wir vielleicht gleich noch drauf zurückkommen, ist das Ziel der Körperästhetik und der Alltags- und Lebenswelteffekte am schnellsten, einfachsten, sichersten zu erreichen.
Also man muss immer wieder mal relativieren, ne? Die Jugendlichen gibt es natürlich nicht und da gibt es ja auch viele, die sich davon abwenden, sagen, was für ein Mist brauche ich nicht, ich bin mit meinem Körper zufrieden, wie auch immer. Wir sehen, du hast es ja anfänglich erwähnt mit den Zahlen, wir sehen, es interessiert einfach sehr viele Jugendliche. Ne? Es ist zu einem großen jugendlichen Thema geworden, aber dieser Standard des Körpers, der hat sich schon stark verändert. Witzigerweise habe ich vor kurzem den Film Bodyguard gesehen mit Kevin Costner und Whitney Houston, muss Anfang der 90er veröffentlicht worden sein. Und der ist ja Bodyguard und der Typ sieht einfach ganz normal aus. So, heute würde der von The Rock gespielt werden oder so. Ne? Genau. Also das ist auch so eine Entwicklung, vor allem bei dem Mann, da jetzt schon deutlich, es ist eine zweite Welle des Bodybuilding eigentlich. Du hast eben gesagt, Bodybuilding spielt nicht so eine große Rolle, oder mit den Motiven jetzt, also Körperbildorientierung ist genannt, aber man kann, es ist eine Art von Bodybuilding.
Ja, Bodybuilding, ne? Habe ich jetzt assoziiert, oder nee, ist ja nicht assoziiert, also wirklich Bodybuilding ist wirklich mit einem Wettkampfcharakter, dass ich dann mich auf der Bühne präsentieren möchte. Ja? Deshalb sehen sich die meisten Jugendlichen auch nicht als Bodybuilder, weil sie sagen, nee, ich mache ja keinen Wettkampf. Ja? Also das Wort Bodybuilding ist ganz klar besetzt mit dem Wettkampfcharakter. Ich möchte auch noch dazu sagen, weil du es gerade angesprochen hast, es dreht sich bei meiner Forschung natürlich um eine qualitative Forschung, selbstverständlich. Ja? Das ist nicht über quantitative Zahlen messbar, sondern es geht darum, erste Hypothesen aufzustellen und lässt sich natürlich nicht, wie du auch vollkommen richtig gesagt hast, auf alle Jugendlichen dieser Kultur beziehen. Aber es sind ganz klare Tendenzen und dadurch auch Hypothesen aufstellbar und darum geht es hier.
Also eine große, große jugendkulturelle Bewegung, kann man fast sagen, die da auch untersucht wird. Und auch mit qualitativer Forschung kommt man natürlich auch an die Hardware einer solchen Szene ran und wie sich jemand auf dieser Hardware quasi entwickelt, wie sich dazu positioniert, das kann man da nicht mehr machen. Aber die Forschung ist sehr, sehr wichtig, eben als Feldforschung, um zu verstehen, was passiert da eigentlich? Was ist da eigentlich los? Das fand ich ganz spannend, was du gesagt hast. Und da würde man sagen, hey, Gesundheit und Jugend, wie passt das eigentlich zusammen? Also Gesundheit, ich beginne gerade, mir Gedanken darüber zu machen, über Gesundheit und sowas und wie ich vielleicht altere oder die Treppe hochgehen kann. Kann doch nicht einer mit 16 schon sagen, ich muss Wasserkästen die Treppe hochschleppen und brauche eine gerade Haltung. Was ist denn da los?
Ja, doch, das ist genauso der Fall. Ja, dass das Krafttraining, Fitnesstraining, die Jugendlichen, die das angesprochen haben, haben das teilweise sogar verschrieben bekommen von einer Arztseite, dass dann gesagt wird, mach das, dann hilft dir das, also als klare Implikation. Aber was eben auffällt, und das muss ich da noch hinzusagen, zu der Gesundheit und zu den Wasserkisten, ja, oder beim Umzug helfen, das ist stets in Korrelation, beziehungsweise nicht in Korrelation, sondern jetzt brauche ich das richtige Wort.
Also Koinzidenz, gleichzeitig auftretend.
Ja, richtig. Ja. Das ist das richtige Wort. Zu Körperästhetik. Mhm. Das heißt, Körperästhetik findet immer statt. Egal, welche anderen Motive Jugendlichen im Fitnesssport haben. Mhm. Es ist zumindest immer eine hinreichende Begründung, warum man keine zwangsläufig notwendige, ja, aber immer eine hinreichende Begründung im Fitnesssport aktiv zu sein.
Was bringt da eigentlich der schöne Körper?
Ja, das ist immer die gute Frage, ja. Das argumentieren Jugendliche völlig unterschiedlich, ja. Viele sagen, oder einige, da gibt's von, die Bandbreite reicht von bessere Chancen bei der Partnerwahl bis zur klassischen Assoziation. Und jetzt kommen wir vielleicht auf das Thema Social Media, bis zur klassischen Assoziation, dass sich mit einem schönen Körper, dass damit ein schönes Leben verbunden wird. Weil wenn wir auf Instagram schauen und uns die Fitness-Influencer anschauen, die fotografieren ihren tollen Körper nicht vor der nächsten Mülltonne, sondern vor schicken Autos mit schönen Frauen oder schönen Männern in tollen Urlauben und stellen sich dementsprechend dar, dass die Assoziation naheliegt, sehe ich schön aus, habe ich ein schönes Leben. Und das ist sehr komplex zu verstehen.
Du hast ja schon einen so einen Trend genannt, so mit Digitalisierung oder dem Aufkommen von Social Media als ein Trend. Ich würde auch sagen, das ist für Jugendliche eine ganz relevante Sache. Also man wächst da auch mit seiner Identität auch in diesen digitalen Bereich rein. Also da die Postbarkeit des Lebens hat sicher den Körper auch nochmal als eine Leinwand im Grunde deutlich nach vorne gebracht. Mhm. Ne? Und gleichzeitig gibt es zwei weitere Trends, die zu erkennen sind. Da kommt so einiges zusammen. Das ist so der Trend der Entmaterialisierung. Also ich kaufe mir keine CDs oder Schallplatten mehr, sondern das ist alles in der Cloud, ne? Und Bücher auch. Und es ist super schwierig. Jugendliche brauchen fast keine Objekte. Fast keine Objekte. Man sieht, dass die mit dem Smartphone gut auskommen über Tage manche und Wochen. Und das heißt, diese Statussymbolik für Jugendliche, ich habe meine fette Anlage, brauchst du nicht mehr. Ne?
Du hast nur einen breiten Körper.
Ja, vielleicht hast du das iPhone. Ja, genau. Und da kommt der Körper. Mhm. Und das ist im Erwachsenenalter auch schon. Man kann es auch an anderen Vorbildern im Sportbereich sehen, auch bei Fußballern, dass der Körper ein neues Statussymbol geworden ist. Über Tätowierungen, über Frisuren und so weiter. Also dadurch, dass es alles so entdinglicht, wahrscheinlich brauchen wir auch bald keine Autos mehr, weil wir in irgendwelche Kisten einsteigen, die uns irgendwo hinbringen, haben wir nur noch unseren Körper zum Vorzeigen eigentlich. Mhm. Das ist auch so ein Trend. Und der dritte Trend, den wir schon lange haben, der fast kein Trend mehr ist, ist sowas wie Public Health, dass einfach Gesundheit in all ihren Aspekten, von der Alarmampel, ob da Zucker in den Sachen drin ist und weiteres und Sitzen ist das neue Rauchen. Wir sind seit 20 Jahren in einem fast gesundheitstotalitären System unterwegs, so wenn man so möchte. Ne? Und das zusammen würde ich so als grundlegende, also Nährboden für so eine Jugendkultur sehen.
Genau, immer mit dem Punkt, und deshalb haben wir das auch als Vortitel so genannt, immer mit dem Punkt, letztendlich durchs Pumpen aber was zu shapen. Mhm. Also durch das Training, durch die Trainingsaktivität, den Körper dahin zu shapen, wo immer mein persönliches Schönheitsideal sich befindet. Mhm. Das kann übrigens variieren innerhalb dieser Jugendkultur. Das ist nochmal ganz deutlich herauszustellen. Es ist nicht immer der, der die dicksten Arme hat oder größte Gesäß ist ja bei zum Beispiel Frauen, Mädchen Trainingsziel. Das variiert innerhalb der verschiedenen Jugendgruppen. Aber jetzt möchte ich nochmal konkret ganz kurz auf die Frage dann oder auf die Aussage, was Jugendliche über Fitness wissen wollen, denn kurz eingehen. Und da geht es einfach darum, und darum geht es auch in meiner Forschung, dass Wissen benötigt wird, was Handeln, ich bespreche mal ein bisschen langsamer, weil es vielleicht jetzt einfacher zu verstehen ist. Also Wissen wird benötigt, was eine Trainings- und Lebensanpassung empfiehlt, also was praktisch Handeln empfiehlt. Und durch dieses Handeln möchte ich mein Ziel erreichen. Fertig. Das Wissen, was dieses Handeln legitimiert, ist unglaublich wichtig für den einzelnen Jugendlichen, denn kann sein, dass das schlechtes Wissen ist, kann sein, dass das besseres Wissen ist, wie auch immer. Mhm. Aber ich möchte auf schnellstem, einfachsten und insbesondere sicherstem Weg durch Training mein Ziel erreichen. Mhm. Also ich möchte praktisch nicht 3 Jahre trainiert haben und keinen Progress haben, wie man so im Fitti-Deutsch sagt. Und das ist für die Jugendlichen wichtig, eben selbst legitimieren, also sich selbst Wissen aus den unterschiedlichsten Quellen zu akquirieren, wo sie ihr eigenes Training und Leben, das heißt Ernährung, Verhalten, wie auch immer, legitimieren können.
Das ist ja gar nicht so leicht. Also die klassischen, es geht ja tatsächlich darum, etwas zu lernen, sich Wissen anzueignen, und immer die klassischen Institutionen, die Wissen vermitteln, wie Schule und Elternhaus, die haben ja in den meisten Fällen gar nicht das, was da benötigt wird. Wo bekommt man es also her?
Ja, die haben in dem Kontext zumindest vollkommen verspielt. Mhm. Also ich weiß nicht, ob ich mit meinen Eltern oder ich versuche mich jetzt mal in ein jetzt aufwachsendes Kind oder Jugendlichen zu versetzen, ob die wirklich auch wollen, mit ihren Eltern darüber zu sprechen, ist nochmal was ganz anderes. Es würde ja eigentlich den Grundsätzen einer Jugendkultur entgegensprechen, sich dann mit den Erwachsenen ihre Kultur erklären lassen zu müssen. Gut, anderes Thema, aber grundsätzlich Wissensquellen für Jugendlichen. Wo kriegen Jugendlichen ihr Wissen her? Das Banalste würde sich, glaube ich, jeder vorstellen, ist der Trainer, die Trainerin im Fitnessstudio. Dann geht es aber schnell weiter. Freunde, Zeitschriften, Social Media, Internet, aber auch der Sportunterricht, den dürfen wir auch nicht vernachlässigen. Auch da ist Fitness ein Thema. Aber inwieweit da Fitness so abgebildet wird, wie es die Jugendlichen in ihrer Jugendkultur wiederfinden, das ist natürlich nochmal eine ganz andere Frage. Mhm. Also es gibt eine ganze Palette an Wissen, an Wissensquellen, an denen sich die jugendlichen Fitnesssportler orientieren können.
Und wie wichtig ist das? Also mir kommt es so vor, als würde das die Kultur auch sehr stark prägen, dass es um so ein Wissen geht. Oder kann ich das auch beiseite legen und sagen, eigentlich, ich weiß so ein paar Standards, ne? Und dann, ich kenne mich aus, ich muss Proteine und dann habe ich aber, weiß ich, ich muss was drücken und was ziehen. Und also so gehe ich an die Sache ran. Mhm. Reicht ja vielleicht auch, oder?
Ja, da fällt doch auf, dass die Sportwissenschaft, ich versuche es jetzt mal so auszudrücken, die Sportwissenschaft, die Grundsätze, die jetzt du genannt hast, keinen Absolutheitsanspruch haben in diesen jugendlichen Kulturen. Das heißt, da wird für den individuell richtigen Weg, da wird nach dem individuell richtigen Weg gesucht, weil es nicht so kommuniziert wird, das funktioniert für jeden. Sondern da gibt es auch, du hast auch schon mal in einer Podcast-Folge angesprochen, da gibt es den, der schnell aufbaut, der langsam aufbaut, der mehr Eiweiß braucht, wie auch immer. Und für all die unterschiedlichen Individuen, die sind auf ihrer eigenen Suche nach ihrem eigenen optimalen Weg. Und das kann mit ganz schön vielen Barrieren und Hindernissen verbunden sein.
Hast du da so ein Beispiel, wo es auch irgendwie ganz unterschiedliche Wissensangebote gibt? Weil ich habe den Eindruck, ich hatte ja schon angesprochen, bei diesen Chest-Trainings-Dingern, egal wen ich da anklicke, man macht halt irgendwie Liegestütze. Und da würde ich jetzt auch nicht so irgendwie überlegen, oh, nehme ich jetzt Person A oder Person B, mache ich das oder das Video? Also im Grunde machen wir Liegestütze.
Die einfachste Antwort ist, glaube ich, dass die Art und Weise des Trainings, ja, in alle Richtungen völlig, ich sag mal, der Kreativität keinen Lauf, kein Einhalt geboten wird. Da werden Maschinen um, da gibt es ja auch witzige Videos auf YouTube oder Social Media, da werden Brustmaschinen umfunktioniert für Wadentrainer oder da wird sich durch in eine Wadenmaschine mit dem Nacken eingespannt und also dass die Art und Weise, wie sich das Wissen oder das Handeln dann letztendlich darstellt, ist unglaublich komplex und kurios. Die Jugendlichen sind sich diesen Widersprüchen, das muss man aber ganz klar nochmal sagen, die sind sich denen durchaus bewusst. Ich möchte nochmal einen Jugendlichen zitieren, der einerseits sagt, ach, ich finde, diese Mythen sollten mal aufgedeckt werden, diese Fitnessmythen. Und weiter, die einfachste Antwort ist, dass man es nicht sicher wissen kann. Jeder hat eine andere Meinung. Wenn dir jemand nett und sympathisch erscheint, dann vertraust du ihm.
Jetzt, da du schon so viel Wissen selbst angesammelt hast in deiner Forschung, wir können ja da gleich noch ein bisschen weiter das vertiefen. Wie würdest du Fitness-Influencer werden? Weißt du, wie du gut ankommen würdest? Was wichtig wäre? Wie würdest du es aufziehen?
Ja, das ist
eine gute... Du bräuchtest erstmal selbst ein Body. Also du bräuchtest wahrscheinlich selbst sichtbar, oder? Oder das geht nicht anders. Ne? Du kannst da nicht dich als Lauch hinstellen und sagen, ich habe hier das fette Workout, oder?
Also es gibt unterschiedlich. Also es gibt natürlich auch unterschiedliche Arten von Fitness-Influencern. Was zum Beispiel viele Jugendliche auch wertschätzen, ist, was vielleicht zum Beispiel dieser ganzen aktuellen For More Reality on Instagram-Debatte nahe geht, ist, dass Körper nicht hinter Filtern oder schweren Bearbeitungsprogrammen verdeckt werden. Das stört schon viele Jugendliche enorm, ja, dass praktisch falsche Wahrheiten vorgegaukelt werden. Das ist der eine Pol. Die anderen, das sieht man auch in den Zahlen ganz klar, es muss Daily Content passieren, also es muss ein stetiger Austausch passieren mit den Jugendlichen. Und da kann ich auch nochmal mit dem Punkt verbinden, wenn dir jemand nett und sympathisch erscheint, dann vertraust du ihm. Wir müssen uns davon verabschieden, dass eine Vertrauensbasis nur noch zwischen Face-to-Face geschehen kann.
Wie wird man denn zu jemandem, der nett und sympathisch erscheint?
Gilt das? Ja, indem ich dich zum Beispiel anspreche, es gibt so bestimmte Floskeln oder Phrasen, die finden sich bei ganz vielen der großen Influencer immer wieder. Zum Beispiel, liebe Freunde, wie geht's euch heute? Schreibt mir mal eure Meinung. Das heißt, diese Einbahnstraße von ein Influencer schickt seine Inhalte nach draußen an viele Einzelne, wird da aufgebrochen und wird aktiv eingefordert, dass die Einzelnen zurückmelden, was auch immer.
Eine sehr moderne Kommunikationsform, ne? Sicher auch eine sehr nebulöse und irgendwo auch brüchige und suggestive Kommunikationsform, aber dadurch ist ja Fitness eine unglaublich moderne Kultur.
Ja, absolut. Man muss natürlich immer in der Sache auch beobachten, nenne ich das Wort jetzt mal, beobachten, dass diese Kommunikation mit den Followern oft natürlich auch mit der Vermarktung bestimmter fitnessspezifischer Produkte zusammenhängt. Sei das jetzt der neueste Eiweißshaker, sei das jetzt die neuesten Schuhe oder was auch immer, ja, das ist doch auch auffallend, dass in diese Vertrauensbasis dann doch auch immer was Kommerzielles mit reinfließt.
Von irgendwas müssen die InfluencerInnen ja auch leben, weil das hört sich ja nach einem krassen Job an, wenn du sagst, die brauchen Daily Content und die müssen alle anschreiben, also das ist ein Job.
Keine Frage, das ist ein Job. Ja. Eine Sache, ich könnte natürlich jetzt hier noch 2 Stunden weiter erzählen, aber eine Sache ist mir besonders wichtig, dass ich die hier noch unterbringe. Thema Wissen und Wissensquellen. Und das ist liegt mir am Herzen, weil mir das besonders aufgefallen ist. Ich habe meine ethnografische Forschung in 3 unterschiedlichen Fitnessstudios betreiben können. In einem niedrigpreisigen, in einem mittelpreisigen und einem hochpreisigen Fitnessstudio. Und in den niedrigpreisigen Fitnessstudios fiel eine Sache ganz extrem auf, dass die Wissensquelle des Trainers, der in den mittelpreisigen und hochpreisigen Fitnessstudios ständig immer jemand auf der Fläche war, dass dieses Vakuum im niedrigpreisigen Fitnessstudio von anderen Autoritäten wahrgenommen wurden. Das heißt, die Jugendlichen haben Wissensbedarf gehabt, hatten aber keine Ansprechperson im Sinne von eines von mir aus qualifizierten Trainers. Und dieses Vakuum wurde dann von anderen, auch teilweise erwachsenen Autoritäten witzig. Eingenommen.
Das kenne ich aus meinem niedrigpreisigen Fitnessstudio, in dem ich mich befinde.
Mhm. Die aber, also ich möchte denen jetzt ihre Qualifikation nicht absprechen. Ich möchte nur sagen, dass deren Qualifikation nicht überprüft ist.
Das sind fucking Locals dort meistens. Ich bin immer total stolz, wenn mich so ein Local so grüßt. Irgendwie so ein... So ein Superpumper mich irgendwie wiedererkennt. Genau. Und was das Allergeilste ist, wenn jemand gefragt werden, ob man da einem so an der Hantelbank hilft, sich hinter den stellt und dann dass da so die Rest, die 5 Kilo, die er da nicht mehr schafft, die noch irgendwie zu tragen. Und das kann man nämlich gut und schlecht machen. Und genau, man kann zu viel helfen, das machen die meisten, aber die sind dann ganz froh. Wenn ich das mache, ich mach's ganz gut, glaube ich.
Fragst du ja noch immer brav.
Ich lass sie fast sterben.
Wie viel willst du?
Ich habe immer total Schiss, dass ich das gar nicht packe, da wieder draufzulegen. Ja, aber ich weiß, was du meinst. Ich kann verstehen, dass das passiert, wenn man die Trainer und Trainerinnen da nicht so sichtbar sind, dass das wie ein informeller Ort ist quasi. Mhm. Und an informellen Orten entstehen natürlich solche Strukturen. Das ist ja eigentlich total spannend, ne? Und das, da habe ich ja viele Assoziationen mit, das wäre jetzt auch sowas für Streetwork, wo man sagen würde, ey, da müssen jetzt die richtigen Leute eigentlich hin, ehemalige Bodybuilder so, ne, die irgendwas hinter sich haben, auch ein bisschen Scheiße gebaut haben so und die jetzt irgendwie gut trainieren, denen die richtigen Sachen sagen und ein bisschen auch dahin führen, wo sowas auch sehr positiv sein kann und von den Gefahren wegzuführen, weil was ist denn mit Substanzen, mit illegalen Substanzen und so? Hast du da was noch für uns parat?
Da kann ich erstmal Entwarnung geben, dass an illegalen Substanzen bei zumindest den Jugendlichen, mit denen ich gearbeitet oder mit denen ich auch trainiert habe, ja, dass da keine Auffälligkeiten waren. Ja? Allerdings bei legalen Substanzen doch schon sehr enorm in den Schrank gegriffen wurde. Kreatin ist da so ein Ding, was fast jeder oder auch jede zu sich nehmen. Eiweißshakes sowieso. Aber dann geht's auch schnell los mit irgendwelchen Fischölkapseln oder irgendwie solchen Supplements. Sachen. Supplements, genau. Da sind die Sachen schon unterwegs. Allerdings kann ich definitiv nicht den großen Teufel an die Wand war im Sinne von illegalen Substanzen. Das ist mir auch nicht aufgefallen und ich war mit vielen dieser Jugendlichen sehr, sehr, sehr freundschaftlich am Trainieren. Mhm. Ja. Also ich bin der Meinung, die hätten mir das gesagt, wenn sie das genommen hätten.
Kannst du da als Sportpädagoge was Positives drin sehen, das Thema Wissenserwerb und danach selbst suchen müssen, sich eigene Lernwege suchen? Oder wir können ja mal versuchen, auch wenn das nicht die ethnografische Aufgabe ist, da mal pädagogisch ranzugehen und sagen, ist das was für die Persönlichkeitsentwicklung junger Menschen?
Tja, du hast es eigentlich gerade schon gesagt, die Aufgabe ist für den einzelnen Jugendlichen viel größer als für mich damals, der im Fußball oder im Basketball dann war, der da hinging und gesagt gekriegt hat, mach das und das und das. Und dann wurde das gemacht. Zumindest in den niedrigpreisigen Fitnessstudios, da muss ich noch nachschieben, die natürlich von vielen Jugendlichen viel mehr besucht wurden als in den mittel- und hochpreisigen Fitnessstudios. Da waren übrigens meine Grenzen 25 Euro, 55 Euro und höher. Ja? Da sind Jugendliche gefordert, ihre eigenen Wege zu finden. Denn jeder kriegt einen, zumindest war es in dem Fitnessstudio so, wie ich war, in dem niedrigpreisigen, ein Einführungstraining. Da kriegst du mal einen Trainingsplan gemacht und dann bist du praktisch für dich alleine unterwegs oder in deinen Gruppen. Und die Wege werden gesucht.
Hoffentlich fällt das nachher nicht alles so in sich zusammen. Also wo wir anfänglich gesagt haben, Körperbildorientierung ist vielleicht auch so eingebunden in die Hoffnung, dass sich damit ein gutes Leben verbinden lässt. Was ist, wenn ich das dann nachher rauskriege, okay, ich bin nicht halt trainiert, aber mein Leben ist halt kacklangweilig, meine Partnerin ist langweilig, das ist irgendwie überhaupt kein tolles Leben und mein Körper hat mir gar nichts gebracht, hört man dann auf?
Tja, das kann ich Stand jetzt nicht sagen, aber ich glaube, das Leben ist voller Enttäuschung.
Ja, aber man könnte ja auch ganz skeptisch an diese ganze Szene rangehen und sagen, die Zeit, die damit verbracht wird, für einen Körper was zu machen, den man vielleicht hier und da aus gesundheitsorientierter Perspektive irgendwie einsetzen kann, aber wo es auch viel darum geht, sich darzustellen, wenn man die Zeit nutzen würde, um zu lesen, und sich zu schulen in Dingen, die für die Demokratie sehr relevant sind, in einer Zeit, die, wo es überhaupt nicht darum geht, dass der Einzelne schön ist, sondern dass die Gesellschaft in sozialer Verantwortung zusammenkommt, da könnte man auch sagen, das ist doch jetzt echt das falsche Ding, weil das, wie du das auch beschreibst oder wie ich das ja auch kenne, ja die große Gefahr eines Egozentrismus darin liegt. Es geht um mich. Und die Ansprache ist ja auch völlig klar, ey, mach du was für dich und dein Leben. Und das ist ja kein Wir-Gefühl eigentlich.
Das lasse ich durchaus gelten mit dem, ja, schon einer gewissen Art von Egoismus auch in dem Zusammenhang. Allerdings erfahre ich doch auch, dass es die Jugendlichen, mit denen ich auch trainiert habe und die ich befragt habe, dass denen das unglaublich viel gibt, dieses Training, auch ans Selbstwertgefühl und auch aus einer schlechten Laune eine gute zaubern können. Mm. Ja, das sind, und das möchte ich nochmal ganz klar sagen hier, Fitnesssport kann in dem Zusammenhang auch im Sinne einer sportlichen Betätigung bestimmt viel leisten. Mm. Ja, ich habe nur jetzt durch meine Beschäftigung, und da möchte ich einfach nochmal so zwei Postulate, nenne ich es jetzt mal, einfach mal in den Raum werfen, wo ich sage, da muss pädagogisch, mit einer Klammer davor, sportpädagogisch was getan werden. Und das ist einmal die Qualifikationen von Fitnesstrainern, die müssen unbedingt irgendwie kommuniziert oder vereinheitlicht werden. Weil ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, wir waren mal auf der FIBO vor 2 Jahren und es gibt unglaublich viele Arten von Lizenzen. Teilweise davon kannst du dir welche am Nachmittag im Internet durchklicken, dann bist du irgendein Fitnesstrainer. Und welche Fitnessstudios dann wen einstellen, da haben die, glaube ich, selbst teilweise wenig Überprüfungsmöglichkeiten, ob derjenige wirklich geeignet ist, mit Jugendlichen zu arbeiten. Mhm. Vielleicht können wir da auch was tun. Das ist ja vielleicht noch ein Punkt, den man sagt, braucht denn vielleicht ein Fitnesstrainer, der mit Jugendlichen arbeitet, noch andere Qualifikationen als der einfach einem 60-jährigen Gesundheitstraining vermitteln möchte. Anderes Thema. Und zweitens, das geht jetzt ein bisschen über die Disziplin hinaus. Und da muss ich doch noch einmal, wo ich das Ganze doch auch als sehr wertvollen Sportbereich erfahren habe, den ganzen Fitnesssport, doch noch einmal kritisch werden und sagen, also in den sozialen Medien und auch dem Fitnessstudio selbst sollte man mal über, ich sag mal, Verbraucherschutzaktivitäten nachdenken, was diesen Mittelchen für Funktionen, Mittelchen, ich sage jetzt legalen, also legalen Supplements für Funktionen zugeschrieben werden. Weil da erhoffen sich doch Jugendliche, also der ein oder andere, die ein oder andere, Erträge daraus, die trainingswissenschaftlich nicht haltbar sind.
Ja, es ist ja immer schwierig, so einen moralischen Finger, das ist ja toll und viele argumentieren ja auch ja besser, als wenn sie auf der Straße rumhängen und so.
War gar kein moralischer Finger. Es war nur eine Sache, die ich war. Also,
ja, nee, aber du sagst ja schon auch, eine fitnesspädagogische Zuwendung zu dem Thema ist schon sinnvoll. Ne? Ja, eine Ausbildung. Okay. Eine Ausbildung. Ja. Also insofern nimmt man ja auch wahr, dass nicht alles, was da passiert, so gut ist. Ne? Man kann das Ganze total zerschlagen, sagen, das alles an sich ist total affig. So, wie soll man was Vernünftiges machen und nicht in der Industriehalle irgendwie stehen und auf, weiß ich nicht, Gewichte hochheben und wieder ablegen und dabei von Werbung berieselt werden. Das kann man ja wirklich gleich, aber gut, okay, so ist es irgendwie. Aber an dem Punkt kann man dann schon auch sagen, da steigt man dann ein und macht was Gutes draus.
Genau, ne? Über den
besser
Punkt
als was Schlechtes, so, ne?
Genau, über den Punkt bin ich auch schon heraus, das irgendwie zerschlagen zu wollen, weil ich das auch selbst erfahren habe, dass das einem Menschen auch vom Gefühl her, also vom Sporttreiben viel geben kann. Und das gibt auch vielen Jugendlichen viel. Und das finde ich auch toll. Nur es gibt halt bestimmte Phänomene innerhalb dieser Kultur, die bedürfen halt auch einer kritischen Zuwendung.
Ja, ich meine, was rechtfertigt einen auch der Kritik so, ne? Jetzt kann man sagen, okay, die, weiß ich nicht, gehen nicht raus und machen das irgendwie in der Halle oder denen ist das Internet so wichtig. Aber viele Dinge, da gibt's ja auch immer so eine Jammerei mit dann digitaler Demenz und da gucken so viel auf die Handys drauf. Aber viele Dinge lassen sich eben auch einfach nicht stoppen und wir als Wissenschaftler, so wie wir es beide betrachten, für uns ist so interessant, zunächst einmal zu beschreiben, was genau passiert da, um dann vielleicht auch pädagogische Handlungen, wie du es angekündigt hast, fitnesspädagogisch reinzugucken, überhaupt erst entwerfen zu können.
Genau.
Sonst kommen nämlich Vorurteile und es ist nicht alles gut oder schlecht, sondern wir müssen erstmal, bevor wir gut oder schlecht sagen, sagen, was passiert da?
Genau, und das ist sozusagen ein breiter Blick, den ich in meiner, wir werden vielleicht noch die ein oder andere Episode haben mit einer anderen Fokussierung auf meiner Dissertation. Das war so mal ein erster Eindruck auf, was Jugendliche wissen wollen, nochmal kurz von mir zusammengefasst. Also es geht letztendlich Jugendlichen im Fitnesssport darum, bestimmte Motive und heraussticht da einfach auch die, natürlich die Körperästhetik durch ihr Wissen, was ihr Handeln dann legitimiert, schneller, wie auch immer besser, sicherer erreichen zu können. Das ist das, was Jugendliche in dieser Jugendkultur wirklich kennzeichnet und was diese Prozesse nochmal bedeutsam macht, ist, dass keine klaren Autoritäten, keine klaren Wissensquellen in dieser Subkultur, in dieser Kultur, keine klaren Autoritäten existieren, genau. Und das macht, das stellt die Jugendlichen vor Herausforderungen, eben ihren eigenen Weg zu finden.
Große Chance auch für Sportstudierende, die nicht ins Lehramt gehen. Also ich überlege ja auch immer so, wie geht's weiter, wo sind die Jobs? Ich glaube, dass wir in Zukunft in diesem ganzen Segment unwahrscheinlich viele Möglichkeiten haben, gute Jobs auch zu finden, dass die Studierenden die Möglichkeit haben und wir darauf eben auch ausbilden können. Ja? Also da ist so dieses Vakuum gerade, dieses Nichtwissen, das erzeugt ja quasi den Ruf nach Expertise. Den Ruf nach Neuem auch. Es gibt ja auch Fitnessökonomen und so weiter. Wir können auf dem Markt sehr, sehr viele Arbeitsplätze auch einnehmen mit gut ausgebildeten Sportstudierenden.
Genau, damit es auch in Zukunft noch heißt, pumpen und shapen.
Ich muss ja auch selber zugeben, was ich meine, Jugendlicher, was unterscheidet den vom Erwachsenen? Ich, wie du schon eingangs gesagt hast, ich mache ja auch Fitnesssport, bin da irgendwie hängen geblieben und finde es auch lustig, was da passiert, aber ich merke schon, wie es mir schwerfällt zuzugeben, dass ich das wegen Körperbildorientierung mache. Und man muss ja offen sagen können auch, ja, ich sehe gerne schön aus. Das muss man erstmal bringen als erwachsener, gebildeter Mensch.
Ich glaube, also völlig frei sagen würde ich mich davon auch nicht. Nee. Also,
kann keiner, sonst hätten wir keine Frisuren und Klamotten und, und so weiter. Ne? Nee. Es gibt vielleicht Menschen, die das tatsächlich können, ist mir scheißegal, so wie ich aussehe. Mir geht es darum, was ich denke, es ist schwierig.
Ja, genau. Ich würde sagen, wir haben ein bisschen länger geredet, wir halten unsere Transition 2 kürzer und stürzen uns heute mal in unseren ersten Block und der heißt Unnützes Sportwissen.
Yo, Tim. Christian, da bin ich echt mal sehr gespannt. Da musst du auch anfangen, weil ich offen gesagt schon seit ein paar Minuten drüber nachgrübele, was von meinem Sportwissen unnütz sein kann. Deswegen musst du
leider. Ich habe was für euch und es kommt aus meiner Sportart, aus dem Basketball. Und das wissen viele gar nicht. Die sagen heute alle: Yo, 2-Punkte-Wurf, 3-Punkte-Wurf. Und jetzt wisst ihr mal, spätestens ab heute, dass es die 3-Punkte-Linie noch gar nicht so lang gibt. Tim, wusstest du das?
Ja, das wusste ich, aber ich weiß jetzt nicht.
Also im Jahr 1930 wurde das erste Mal der Vorschlag gemacht, Punkte nach der Entfernung zu vergeben. Ja? Und 1945 wurde das erste Mal in Amerika im College die Drei-Punkte-Linie verwendet. Wann kam die nochmal in die, jetzt muss ich gerade nochmal meine Notizen gucken. Genau, erst im Oktober 1979 kam die in die NBA und die FIBA, also die Weltorganisation sozusagen führt sie erst 1984 ein. Also noch gar nicht so lange her, seit die Drei-Punkte-Linie existiert.
Die hat viel verändert in dem Sport.
Die hat viel verändert. Ja. Genau. Inside-Outside-Game. Ja, die wurde jetzt ja sogar vor, lass mich lügen, ich glaube 2010. Ja, also in der NBA ist die am weitesten weg, nämlich 7,25 Meter. Ja. Und in Deutschland oder auch in der FIBA war sie immer 6,25 Meter, das heißt 1 Meter näher dran. Und die wurde jetzt 2010 noch einen halben Meter weiter nach hinten gesetzt. Das heißt, wir sind zwar immer noch einen halben Meter hinter der NBA. Also wir sind jetzt, was heißt wir? Also die FIBA bei 6,75 und die NBA bei 7,25. Und das hat man auch deshalb gemacht, weil man das Spiel ein bisschen auseinanderzerren wollte. Mehr Platz für Plays, ja. Und für mich gab es die auch schon immer, bis mir dann irgendwann mal mein damaliger Coach gesagt hat, so aus Spaß, der dann auch früher im College gespielt hat, für mich habe die 3-Punkte-Linie gemacht, weil ich von so weit werfen konnte.
Ah, sehr schön. Ja, genau. Sehr unnützes Sportwissen. Also ich habe viel unnützes Sportwissen, aber ich habe letztens nochmal Zusammenfassung von Olympischen Spielen gesehen, die ich ja sehr gerne mag. Und jetzt fehlen mir, ich bin nicht vorbereitet auf diese, muss ich sagen, auf die Sache, deswegen fehlen mir so ein paar Namen und Genauigkeiten. Aber ich fand es total faszinierend, dass da in einem Wettbewerb, ich meine, dass es Schwimmen, Langstrecke, Freistil war, ein Deutscher hat es nicht in Endlauf geschafft, den Namen müsste ich auch nochmal, auch unbekannt, aber er wollte da auch irgendwie berühmt werden bei den Olympischen Spielen. Und das Traurige ist, dass er nachher in dem kleinen Finale war und das kleine Finale gewonnen hat und mit einer Zeit, in der er auch das große Finale gewonnen hätte oder auf dem Treppchen oder so gewesen wäre. Das hat mich nochmal sehr fasziniert, als ich gesehen habe. Und es wäre ein unnützes Wissen, wenn ich jetzt auch tatsächlich noch den Namen gemerkt hätte und alles genau gemerkt hätte. Aber es gibt auch viele andere Dinge. Letztens habe ich auf YouTube nochmal gesehen, den Weltrekord im gekochte Eier essen oder ähnliches, ne? Wie viel man dann in einer Minute schafft. Das ist wirklich sehr, sehr unnütz.
Also dieses, wie nennt man die eigentlich? Esswettbewerbe?
Esswettbewerbe.
Also den kann ich nichts abgewinnen. Ich muss ehrlich sagen, da wird mir immer so schlecht, wenn ich den Leuten bei zuschaue. Also.
Ja, wenn es auf Geschwindigkeit geht, ne? Das,
ja,
oder
ja,
auch wenn es auf.
Das, ach so, die Eier.
Gibt
die,
auch auf Menge.
Es ach so,
auch,
Menge.
Die Eier waren auch in Geschwindigkeit, aber.
Okay, ja?
Es gibt.
Es gibt ja dieses Hotdog-Essen, weißt du?
Ja.
Und da habe ich mal den einen gesehen, der sich die dann praktisch im Ganzen einfach nur reinschiebt. Und da muss ich immer denken: Oh, Leute, also. Das ist
Körper,
mir, da habe ich ein zu gutes Verhältnis zu Essen irgendwie, als dass man da.
Ich bin ja auch, Guinness Buch der Rekorde sozialisiert. Mich hat damals fasziniert, wie vieles. Dass da Leute Fahrräder und Fernseher gegessen haben.
Was?
Ich habe es nie gesehen, weil damals gab es kein YouTube. Aber die müssen die Dinge so stark zerkleinert haben erstmal, dass die über eine gewisse Zeit komplette Fahrräder und Fernseher vertilgt haben.
Mit dem Mund zerkleinert?
Oder nee, das weiß ich nicht. Da will ich auch gerne nochmal nachforschen. Ich habe mir einfach das Mysterium so erhalten, nämlich da nie nachgeforscht habe, weil ich habe die Erfahrung gemacht, alles, was in der Kindheit passiert ist und von mir nachher nochmal nachgeforscht wurde, hat den Zauber zerstört.
dann war es gar nicht.
Gruselige Geschichten. Nee, genau, das haben die.
Okay.
Das haben die gemacht.
Ja, schön. Das war unser erstes Mal unnützes Wissen. Da kommt noch die ein oder andere, weil wenn Tim jetzt nochmal in sich geht,
ja,
da finden wir einiges, was an die Oberfläche muss.
Und wir essen gekochte Eier. Ich denke, das war doch ganz
gut ins neue Jahr gekommen.
Ja, das war doch auch schon mit deiner Arbeit hier, dass du die hier so präsentieren konntest mit Interviewausschnitten. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen.
Schön.
Wir müssen häufiger mal Folgen machen, wo du da so im Vordergrund bist mit so Forschungsgeschichten.
Ja, also es hat mir jetzt auch, freut mich auch, dass da jetzt schon die ersten Ergebnisse mal hier herausposaunt werden können. Ja,
hätte man noch viel machen. Noch viel. Also ich bin da dann eher so für die Grundlagenfragen zuständig. Da interessiert mich natürlich auch, was unterscheidet eigentlich den jugendlichen Fitnesssportler von dem jungen Erwachsenen oder von, was das Potenzial gerade von dieser Thematik für Jugend ist. Ne? Da bin ich, im Moment bin ich auch wieder sehr stark an Jugendforschung und solchen Dingen interessiert.
Ich finde halt, die eine Sache ist so krass, die ich immer wieder im Zusammenhang mit Fitnesssport, das vielleicht noch so als kleiner Ausblick, dass wirklich diese Lebensweltbeeinflussung oder die, ja, generell eigentlich kann man auch sagen Lebensbeeinflussung, gar nicht Lebenswelt, sondern Lebensbeeinflussung der Jugendlichen eben auch abseits vom Fitnessstudio erfolgt, um diese Ziele des Fitnesssports zu erreichen. Das heißt, es ist ja vollkommen klar, wenn ich ein Sixpack haben will und mir abends irgendwie 4, 5 Big Macs reinfeuere, da wird's eng, ja, aber da hört's ja nicht auf. Es fängt nämlich an mit, ja, da wird Schlaf programmiert, da wird der Wasserhaushalt gemessen, da wird nicht mehr auf Partys gegangen, wo geraucht wird, also weil man den Rauch nicht passiv einatmen möchte und möchte auch keinen Alkohol trinken. Also das ist ja wenn ich so an meine Jugend zurückdenke, Ja,
es, oh Gott, was habe ich passiv Rauch eingeatmet und hat es ja mir geschadet?
Wer weiß.
Trotzdem jetzt ein knallharter Fitnesssportler geworden. Ja,
genau. Nein,
also wenn das Ganze wieder aufmacht, kommt ihr mal ins Mombach McFit, seht ihr Tim Bindel, können wir mal ein bisschen zusammen pumpen.
Könnt ihr Tim Bindel mal fragen, kannst du mir mal helfen?
Ich bin ja einer von denen, die ungefragt Wissen verbreiten dort.
Hast du das Vakuum einer Autorität eingenommen?
Nein, überhaupt nicht. Ich bin da ganz schüchtern und letztens wurde ich aber... Das war immer ganz schön. Wurde ich von einem, der den Podcast hört, im McFit angesprochen.
Hör auf.
Ja, und weißt du was? Der hat gerade aktuell den Podcast gehört.
Geil.
Völlig verrückt, oder?
Das ist, ja. Da ist ein Riss in der Matrix.
Schöne Geschichte.
Ja. Schön. Und was hat er gefragt? Was verstehe ich? Was hast du da gesagt? Oh, ich muss aufhören mit diesen Klischees.
Ja, das stimmt. Machst du da Jugendsprachen nach und das klingt dann immer so?
Das war so eher so Assi-Pumpe.
Okay. Ja, darf man ja auch mal ein bisschen.
Ja, hier, Leute, man muss ja drüber, ja, wenn man nicht selbst drüber schmunzeln kann, was dann macht's keiner.
Was denkst du, wie die Jugendlichen uns blöd nachmachen und genau, über uns lachen? Guck also, das hier, ist ja, ja, ja. Das
versuchen einen auf witzig zu machen.
Sie wären da
cringe.
Wir haben es nicht drauf, die Jugendlichen, die haben es drauf.
Ja.
Richtig cool. Alle Jugendlichen haben es richtig krass drauf.
So, das war jetzt nochmal ein Shoutout an die Jugendlichen.
Ja.
Machen wir Feierabend für heute.
Ich würde auch sagen, wenn das ein Jugendlicher gehört hat, den Podcast, bitte sofort melden. Ich würde mich für das interessieren. So auch eine Altersstruktur bei den Hörerinnen und Hörern.
Ja.
Jugendliche, ich würde mal sagen 12 bis 18.
Safe.
Melden. Ja. Ja,
genau. Ja, das war One and a Half Sportsman.
Ihr habt eine Frage? Haben Sie gar nicht, ne?
Nee, ihr habt heute keine.
Ich habe eine Frage. Christian Theiss hat heute eine Antwort gehabt.
Genau. Das heißt, wir sagen Tschüss und Tschüss sagen Christian Theiss
und Tim Bindel.
Macht's gut.
Danke fürs Zuhören.